Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Ein Willkommen auch an alle Zuhörer, die von Radio Maria aus Südtirol mit uns jetzt verbunden sind. Wenn Sie in die Marienheiligtümer gehen, wie zum Beispiel Kevela am Niederrhein oder Altötting in Bayern, dann finden Sie die Wände voll von unzähligen Votivtafeln mit dem Spruch: Maria hat geholfen. Und oft sind dazu noch Bilder gemalt, die beschreiben, welche konkrete Hilfe die Menschen auf die Fürbitte Mariens bei ihrem Sohn erhalten haben. Die Kirche feiert am 24. Mai das Fest Maria Hilfe der Christen. Deshalb schauen wir heute auf die Verehrung der Mutter Gottes unter diesem Titel Maria Hilfe der Christen. Eine Ordensgemeinschaft, die eine besondere Beziehung zu diesem Titel, zu dieser Anrufung der Mutter Gottes hat, sind die Salesianer Don Boscos. Daher haben wir heute auch einen Salesianerpater eingeladen, und zwar Pater Dr. Josef Weber, Professor für salesianische Spiritualität und biblische Theologie an der ordenseigenen Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern. Grüß Gott, Pater Weber.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben an diesem Festtag.
Gerne, ja.
Dann sind wir gespannt, mehr über dieses Fest und die Bedeutung zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, 2 Monate im Jahr sind in besonderer Weise der Mutter Gottes gewidmet. Der Marienmonat Mai und der Rosenkranzmonat Oktober. Wir stehen aber nicht nur jetzt mitten im Mai, wir befinden uns auch in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und dies ist die Zeit, in der wir besonders um das Kommen des Heiligen Geistes bitten. Daher wollen wir zunächst einmal nachdenken über Maria und der Heilige Geist. Ich möchte mit einer kleinen Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg beginnen. Es war an der Ostfront in Russland. Ein deutscher Stoßtrupp suchte in einem fast verlassenen Dorf nach versteckten Waffen. Im Wohnzimmer eines halb zerstörten Bauernhauses trafen die deutschen Soldaten auf ein altes Ehepaar, das verängstigt zusah, wie mit Gewehrkolben die Wände und der Boden abgeklopft wurden. Plötzlich hörte man einen für Hohlräume typischen Ton und die Miene des Offiziers hellte sich auf. Unter einer lumpigen Strohmatte kam eine kleine Falltür zum Vorschein. Hastig wurde sie aufgerissen. Drinnen lag ein in Tuchfetzen eingehülltes Paket. Die 2 alten Bauersleute machten einen hilflos erschreckten Eindruck, ein erschrecktes Gesicht. Aufmachen, befahl der Offizier. Doch ehe es geschehen war, fielen die 2 Bauersleute vor ihm auf die Knie und bettelten ihn an: Herr, bitte nicht wegnehmen, wir haben nur das. Der Leutnant griff nach dem verhüllten Gegenstand. Und was kam da zum Vorschein? Eine Ikone der Mutter Gottes von Kasan, die sogenannte Kasanskaja. Enttäuscht ließ er das Marienbild auf den Boden fallen. Die 2 alten Leute hoben es ehrfurchtsvoll auf und drückten es an sich. Der Leutnant kommandierte den Trupp aus der Stube. Die 2 Bauersleute aber knieten noch immer auf dem Boden. Sie waren glücklich. Die Kasanskaja teilte mit ihnen die Stube, das Leid des Krieges, die Angst vor dem Kommenden. Dies war nur ein kleiner Zwischenfall am Rand des großen Kriegsgeschehens. Einer der beteiligten deutschen Soldaten hatte die Begebenheit nach seiner Rückkehr in die Heimat erzählt. Zu allen Zeiten haben gläubige Menschen zur Mutter Gottes Zuflucht genommen. Zu allen Zeiten haben sie sich unter ihrem Schutzmantel geborgen gefühlt. Eine der schönsten Mariendarstellungen ist darum die Schutzmantelmadonna. Die bildende Kunst kennt diese Darstellungsform seit dem Mittelalter. Das Motiv basiert auf dem Rechtsbrauch des Mantelschutzes. Im Mittelalter hatte man einer Person Schutz gewährt, wenn man seinen Mantel über sie gebreitet hat. Die Schutzmantelmadonna erinnert uns an das älteste Mariengebet, das wir kennen. Schon im 3. Jahrhundert gibt es erste Belege dafür. Es ist das bekannte Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Zu allen Zeiten suchen Menschen ihre Zuflucht bei der Mutter Gottes. Maria ist in allen Ländern zu Hause. Jede Religion hat ihre Marienorte, jedes Land seine Marienheiligtümer. In jedem Land wird sie als Landesmutter verehrt. Denken wir nur an die Patrona Bavaria. Sie lässt sich nicht gegenseitig ausspielen, denn sie gehört allen. Sie ist allen Mutter, sie ist allen Helferin. Wie ist das zu erklären? Wie macht sie das? Es sind weder Werbeprospekte noch Tourismusmanager, noch die Pastoralstrategen unserer Diözesen, die diese Liebe zu Maria produzieren können. Wir glauben fest, dass sie selber das macht. Nicht irgendwelche schlauen Priester haben das erfunden. Sie selber sammelt überall die Menschen. Nicht kluge Pastoralpläne haben sich ausgedacht, wo sie in besonderer Weise verehrt werden will. Sie selber hat die Initiative ergriffen. In Lourdes vor 150 Jahren war kein Kleriker am Werk, sondern ein armes, analphabetisches Mädchen hat sie gesehen. Maria, die unbefleckte Empfängnis, hat sich ihr gezeigt und sie hat Bernadette beauftragt, ihre Botin zu sein. Nicht anders war es in Fatima vor 92 Jahren, als sie 3 Seherkindern erschien, nicht anders in Mexiko in Guadeloupe, als Maria sich einem armen Indio, Juan Diego, zeigte. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir stehen in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Es ist jene Zeit, da die Mutter Gottes zusammen mit den Aposteln im Abendmahlsaal um das Kommen des Heiligen Geistes bittet. Wir vereinen uns mit ihrem Gebet. Der Heilige Geist komme auch auf uns herab. Er ist der Geist der Liebe und wir bitten ihn, uns zu lehren, noch mehr lieben zu können. Wer ist der Heilige Geist? Nun, wir können zunächst einmal sagen, er ist die dritte göttliche Person. Er ist Gottes Gegenwart in der Kirche. Sein Wesen können wir nicht aussagen, denn er ist unaussprechlich. Hans Urs von Balthasar hat dafür das schöne Wort geprägt: Der Heilige Geist ist jenseits des Wortes. Wir können den Heiligen Geist nur an seiner Wirkung erkennen. Wo der Heilige Geist wirkt, bewirkt er immer Neues. Das beweisen schon zahlreiche Stellen in der Bibel. Wo immer in der Welt- und Menschheitsgeschichte Neues geschaffen worden ist, war der Heilige Geist am Werk. Schon ganz zu Beginn des Alten Testamentes im ersten Buch in der Genesis lesen wir: Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, der Heilige Geist am Anfang der Schöpfung. Im Neuen Testament bei der Verkündigung an Maria sagt der Erzengel Gabriel zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist am Beginn der Menschwerdung Jesu Christi. Im Markus-Evangelium lesen wir beim ersten öffentlichen Auftreten Jesu: Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde Jesus von Satan in Versuchung geführt. Der Heilige Geist beim ersten öffentlichen Auftreten Jesu. Und dann finden wir ihn wieder am Ostermorgen, als der Auferstandene seine Jünger anhaucht und sagt: Empfanget den Heiligen Geist. Als er unmittelbar vor seiner Rückkehr zum Vater, wir haben es am Fest Christi Himmelfahrt gehört, als er zu den Aposteln sagte: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann am nächsten Sonntag, am Pfingstsonntag, hören wir in der Lesung das große Pfingstereignis: Als alle an einem Ort versammelt waren, kam der Geist über sie. Der Heilige Geist am Anfang der Kirche. In analoger Weise finden wir aber auch die Mutter Gottes immer am Anfang großer Stationen der Heilsgeschichte. Mit Maria setzt Gott einen Anfang bei der Menschwerdung seines Sohnes. Maria ist gegenwärtig bei der Hochzeit in Kana in Galiläa, Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu nach dem Johannesevangelium. Und Maria ist mit den Jüngern zusammen im Abendmahlsaal, Beginn der Kirche. Maria und der Heilige Geist. Wie Maria die Wege ihres Sohnes von Bethlehem bis Golgotha mitgegangen ist, so begleitet sie auch uns durch das ganze Kirchenjahr. Epochen der Kirchengeschichte, in denen man Maria fast vergessen hatte, waren nicht selten Epochen ohne Begeisterung, ohne geistliche Aufbrüche, ohne geistliche Berufungen. Darum ist die Frage Maria, ja oder nein, nicht eine Frage des Frömmigkeitsgeschmackes, sie ist eine Existenzfrage der Kirche. Es ist bezeichnend, dass die Bitten der Kirche an den Heiligen Geist, die wir in der Pfingstsequenz hören, im Leben Mariens ihre Erfüllung gefunden haben. Wenn wir in der Pfingstsequenz den Heiligen Geist bitten, tröste den, der trostlos weint, dann denken wir bei der Mutter Gottes, dass sie auch die Trösterin der Betrübten ist. Sie zeigt dem Sohn ihre Solidarität durch ihr Dabeisein, auch wenn sie direkt nicht helfen kann. Das ist der Kern christlichen Trostes, die Last des Dabeiseins auszuhalten, ohne direkt helfen zu können. Das Dabeisein, das Dasein bei einem trostlosen Menschen nimmt ihm die Einsamkeit und nimmt dem Verzweifelten die Angst. Wenn wir in der Pfingstsequenz den Heiligen Geist bitten, Wärme, was erkaltet ist, dann denken wir bei dieser Anrufung auch an die Schutzmantelmadonna. In unserer technisierten Welt heißt das Stichwort Fern, Tele, Ferngespräch, Fernsehen, Fernheizung, Fernstudium, Fernbedienung. Doch das Stichwort des Heiligen Geistes heißt nahe. Freut euch also dem Herrn, noch einmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Und der Auferstandene sagt, seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Die Nähe Gottes und die Nähe zueinander wird sichtbar unter dem Schutzmantel Mariens. Und wenn wir in der Pfingstsequenz den Heiligen Geist bitten, lenke, was da irre geht, dann denken wir auch an die Mutter Gottes als Wegbegleiterin. Es gibt unter den Ikonen der Ostkirche einen Typus, den nennt man Hodegetria, Wegbegleiterin. Maria ist nicht der Weg. Der Weg ist der Sohn. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Maria ist nicht der Weg, aber sie ist das große Zeichen am Weg. Alle Wege Mariens führen zu Christus. Wagen wir darum jeden Neuanfang in der Kraft des Heiligen Geistes und legen wir jeden Neuanfang in die Hände unserer himmlischen Mutter. So finden nicht nur wir die rechten Wege des Heiles, so werden auch wir zu Wegbegleitern für andere, die sich verloren haben und nach einem Weg des Heiles Ausschau halten. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute am 24. Mai feiert die Kirche das Fest Maria, Helferin der Christen. Zu allen Zeiten haben Gläubige die Hilfe der Mutter Gottes erfahren, wenn sie sich vertrauensvoll an sie wandten. In Zeiten der Not und in Zeiten der Verfolgung hat sie die Kirche unter dem Titel Helferin der Christen angerufen. Ich möchte zunächst auf den biblischen Hintergrund und auf die Entstehung der Anrufung Helferin der Christen einiges sagen und anschließend am Beispiel des heiligen Johannes Bosco einige Formen ihrer Verehrung aufzeigen. Schon im Alten Testament unterstreichen zahlreiche Aussagen, dass Gott immer ein Gott war, der seinem Volk helfend zur Seite stand. Darum hat ihn das auserwählte Volk auch immer um seine Hilfe angerufen. So beteten die Israeliten im Psalm 124, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und im Psalm 22 heißt es, du meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Durch den Propheten Jesaja versichert Gott seinem Volk, hab keine Angst, ich komme dir zu Hilfe. Die größte Rettungstat Gottes aber war die Menschwerdung seines Sohnes und dessen Sterben am Kreuz. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Mutter Gottes in den vier Evangelien vor allem dann erwähnt wird, wenn ihr göttlicher Sohn menschlich gesprochen am schwächsten ist? Maria wird erwähnt in Bethlehem bei der Flucht nach Ägypten, bei der Darstellung im Tempel, wo der greise Simeon sagt, auch dein Herz wird ein Schwert durchdringen, bei der Suche des Zwölfjährigen im Tempel von Jerusalem. Dann aber schweigt die Bibel über lange Zeit über die Mutter Gottes. Wir finden sie nach dem Johannesevangelium dann erst wieder beim ersten öffentlichen Auftreten ihres Sohnes auf der Hochzeit in Kana und dann erst wieder unter dem Kreuz. Sie begleitet ihren göttlichen Sohn von der Geburt in Bethlehem bis zu seinem Sterben am Kreuz in Jerusalem. Diese biblischen Hinweise über Mariens helfende Bereitschaft zeigen, dass sie nicht nur Magd des Herrn sein wollte, sondern den Hilfesuchenden ihrer Zeit zu Hilfe kam, soweit sie es vermochte. Wir fragen uns, warum verehren wir eigentlich die Mutter Jesu? Nun, ihre Verehrung beruht auf zwei grundlegenden Fakten. Zum einen einmal an dem, was Gott Großes an Maria getan hat. Im Magnificat heißt es darum, Großes hat an mir getan, der Mächtige. Das große, einzigartige Handeln Gottes an Maria. Das zweite, die Mitwirkung Mariens während des irdischen Lebens ihres Sohnes. Ihre großen Verdienste wurden sprachlich in dem kleinen Wort durch zum Ausdruck gebracht, und zwar bei der Gegenüberstellung der beiden Stammmütter Eva und Maria. Etwa in der kleinen Redewendung, durch Eva der Tod, durch Maria das Leben. Heute ist manchmal der Einwand zu hören, warum sollen wir eigentlich zu Maria beten? Wir können uns doch direkt an ihren Sohn wenden. Warum dieser Umweg über Maria? Nun, dieser Einwand lässt sich leicht widerlegen. Denn wenn Gott, um zu uns Menschen zu kommen, den Weg über Maria gewählt hat, dann dürfen auch wir Menschen, um zu Gott zu kommen, den Weg über Maria wählen. Dieser Weg ist dann kein Umweg, sondern vielleicht der sicherste, der uns zu Gott führt. Es besteht kein Zweifel, dass sich mit der ständig wachsenden Marienverehrung im Bewusstsein der Gläubigen die Überzeugung festigte, in Maria eine gütige und eine mächtige Helferin zu haben, zu der man in allen Nöten und Bedrängnissen kommen kann. Was die Maria-Hilfverehrung in besonderer Weise förderte, war die Glaubenserfahrung vieler Menschen, dass sie tatsächlich half. Unzählige Votivtafeln in Wallfahrtsstätten bezeugen ihre Hilfe, wenn auf diesen zu lesen ist, Maria hat geholfen. Schon im 5. Jahrhundert berichtet der Kirchenhistoriker Sosomenos, dass in einer kleinen Kirche in Konstantinopel eine göttliche Macht vielen Kranken und Leidenden zuteil geworden ist. Und er schreibt, man glaubt, dass es die Mutter Gottes ist, von der diese Kraft ausgeht. In der Neuzeit war es besonders die Türkengefahr, die zur vertrauensvollen Anrufung Mariens als Helferin der Christen drängte. Der Sieg der unterlegenen christlichen Flotte über die türkische Übermacht in der Seeschlacht bei Lepanto am 7. Oktober 1571 wurde vom Papst Pius V. der Hilfe Mariens zugesprochen. Papst Pius VII. Dankte der Mutter Gottes für seine Befreiung aus einer 5-jährigen napoleonischen Gefangenschaft, indem er am 16. September 1815 das Fest Maria, Helferin der Christen, einsetzte und für den 24. Mai festlegte. Besondere Impulse empfing die Maria-Hilfe-Ehrung im deutschen Sprachraum. Zum einen in Wien, wo Kaiser Leopold I. zum Dank aus der Befreiung der Türkennot 1685 die Maria-Hilfkirche als Wallfahrtskirche erbauen ließ. Zum anderen entwickelte sich München zu einem Zentrum der Maria-Hilfe-Ehrung. Der Führer der katholischen Liga im Dreißigjährigen Krieg, Kurfürst Maximilian von Bayern, hat an der Front der Münchner Residenz eine Maria-Hilf-Statue anbringen lassen. Ebenso errichtete er eine Maria-Hilf-Statue auf dem Münchner Marienplatz. Kurfürst Max Emanuel, einer der Sieger vor Wien, erreichte vom Papst Innozenz XI. Die Anerkennung einer Maria-Hilf-Bruderschaft. Diese marianische Vereinigung wurde zusammen mit der Maria-Hilf-Bruderschaft in Passau zum Ausstrahlungspunkt der Maria-Hilf-Verehrung in ganz Europa. Der sichtbare Mittelpunkt dieser Bewegung war das Maria-Hilf-Bild des Lukas Cranach des Älteren, das in vielen alpenländischen Kirchen als Kopie heute zu sehen ist. Das Original befindet sich im Innsbrucker Dom über dem Hochaltar. In Italien wurde diese Maria-Hilf-Bruderschaft zu einer wahren Volksbewegung. Die Bruderschaftsbücher weisen 84.000 italienische Mitglieder aus, darunter mehr als 200 Namen aus Turin und aus dem Piemont. So kam die Maria-Hilf-Verehrung von Bayern über Tirol in die Heimat Don Boscos nach Turin. Das Fest Maria, Helferin der Christen, wird besonders feierlich begangen in unserer Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos und auch der Don Bosco-Schwestern. Unser Ordensgründer Don Bosco war ja ein großer Marienverehrer. Sein ganzes Jugendwerk hat er unter den Schutz der Mutter Gottes gestellt. Es war im Jahre 1862, als Don Bosco seinem Mitbruder, dem späteren Kardinal Caliero, eines Tages sagte: Bis jetzt haben wir mit großer Feierlichkeit jedes Jahr das Immaculata-Fest begangen. Nun aber wünscht die Madonna, dass wir sie unter dem Titel Helferin der Christen verehren. Die Zeiten sind dunkel und hart, sodass wir gerade jetzt die heilige Jungfrau brauchen, damit sie uns hilft, den christlichen Glauben zu erhalten. Am 26. Mai desselben Jahres hatte Don Bosco einen Traum. Er sah eine Seeschlacht, bei der die kleine christliche Flotte unter der Führung des Papstes zu erliegen drohte, als plötzlich aus dem Meer zwei leuchtende Säulen auftauchten, von denen die eine Hostie trug mit der Aufschrift Salus Credentium, Heil der Gläubigen. Die zweite, etwas kleinere Säule zierte eine Marienstatue und trug die Aufschrift Maria Auxilium Christianorum, Maria Helferin der Christen. Nachdem das Schiff des Papstes an diesen beiden Säulen festgekettet war, begannen die feindlichen Schiffe zu sinken. Der Bezug zur Seeschlacht von Lepanto war unverkennbar. Die schwierige politische Situation Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begünstigte die Maria-Hilf-Verehrung. Die Aktivitäten der Freimaurer, religiöse Sekten und der um sich greifende Laizismus mobilisierten innerhalb der Kirche Gegenkräfte, in denen die Marienverehrung einen wichtigen Platz einnahm. Don Bosco hatte dafür ein besonderes Gespür und er bot alles auf, um von Maria, der Helferin der Christen, allen Schutz für die Kirche und für sein Jugendwerk zu erflehen. Als erstes ist hier der Bau der Maria-Hilf-Basilika in Turin zu nennen, den Don Bosco 1862 mit einem Startkapital von 35 Pfennigen begann und zu dessen Fortführung und glücklichen Vollendung ihm ununterbrochen besondere Gnadenerweise seiner himmlischen Mutter verhalfen. Immer wieder konnte er durch Spenden vom plötzlich Geheilten die laufenden Schulden bezahlen. Am Hochaltar ließ Don Bosco die Helferin der Christen inmitten der Apostel und anderer kirchlichen Gestalten darstellen. Die große Kuppel ließ er aber mit einer vergoldeten Statue der Immaculata krönen. Auf die Frage seiner Mitbrüder, warum er denn auf die Kuppel nicht eine Mariä-Hilfsstatue habe anbringen lassen, erwiderte er: Für euch Salesianer die Immaculata, für das Volk aber die Helferin der Christen. Papst Pius XI., der als Kaplan Don Bosco einmal besucht hatte, erklärte später, dass jeder Stein dieser Mariä-Hilfsbasilika in Turin Zeugnis gebe von einem Wunder der Gottesmutter. Die Kirche, in der sich der Sarkophag von Don Bosco, von Maria Mazzarello und Domenico Savio befinden, ist heute einer der größten Wallfahrtsorte in ganz Norditalien. Ein besonders wirksames Mittel zur Verbreitung der Mariä-Hilfsverehrung wurde auch die literarische Tätigkeit Don Boscos. Er veröffentlichte 7 Schriften, in denen er für die Mariä-Hilfsverehrung warb. Gebetserhörungen und andere Wundertaten Mariens schilderte er und er empfahl auch eine Gebetsnovene zur Helferin der Christen. Dabei bemühte er sich, auch die theologische Begründung der Mariä-Hilfsverehrung zu unterstreichen und ihre Bedeutung für die Gesamtkirche aufzuzeigen. Seiner Ordensgemeinschaft und Salesianern überantwortete er noch auf seinem Sterbebett die Mariä-Hilfsverehrung als Erbe und Auftrag. Dasselbe gilt für die von ihm ebenfalls begründete Ordensgemeinschaft der Don Bosco-Schwestern, die offiziell Töchter Mariä-Hilfe der Christen heißen und dies ein soziales Jugendwerk für Mädchen führen. Sie gehören heute zum größten weiblichen Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche. Ebenso hat er die Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter, eine Laienvereinigung, die er 1876 gründete, mit zahlreichen marianischen Privilegien von der Kirche ausstatten lassen. Ein geniales Werk zur Förderung von Priesterberufen, nämlich die Zulassung von sogenannten Spätberufenen zum Gymnasialstudium, benannte Don Bosco als Opera di Maria Auxilia Trice, als Werk Mariens der Helferin der Christen. Aus ihnen rekrutierte sich bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts die überwiegende Zahl der Salesianer. Man hat diese Männer, die vorher schon einen Beruf hatten und dann erst zurückgekehrt sind, sozusagen auf die Schulbank, um Priester zu werden, man hat sie einfach Mariensöhne genannt. Ein sehr wirksames Mittel, um auf die Fürsprache Mariens besondere Gnadenerweise zu erhalten, war der von Don Bosco eigens verfasste Mariä-Hilfssegen. Don Bosco hat durch diesen Segen unglaubliche Gebetserhörungen und Heilungen von Kranken erlangt. Dieser Segen wurde 1878 vom Papst Leo XIII. Approbiert und in den Salesianenhäusern und in den Niederlassungen der Don Bosco-Schwestern wird er weltweit noch heute an jedem 24. jeden Monats gespendet. Der Mariä-Hilfssegen wird für gewöhnlich von einem Priester gespendet und besteht aus ganz einfachen Gebeten. So wie Don Bosco immer die einfachen Gebete bevorzugt hat, damit auch die Jugendlichen mitbeten konnten und auch das ganz einfache Volk. Dieser Mariä-Hilfssegen beginnt mit einem Ave Maria, dann folgt das Gebet unter deinem Schutz und Schirm, darauf folgt eine Oration durch den Priester und anschließend dann der Segen. Neben all den genannten Gebetsformen und Unternehmungen zur Förderung der Mariä-Hilfsverehrung sind schließlich noch Don Boscos Bemühungen als Pädagoge, als Seelsorger, als Volksmissionar zu nennen. In seinen zahlreichen Träumen spielte immer auch die Gottesmutter eine wegweisende Rolle. Als Prediger und Volksmissionar verkündete er in ganz Norditalien unentwegt das Lob und die Großtaten Mariens. Durch Maria-Hilf-Medaillen, Rosenkränze, Bildchen, Broschüren warb er für diese Form der Marienverehrung. Seine zahlreichen Reisen, vor allem nach Spanien und Frankreich, machten ihn als Heiligen und Wundertäter bekannt. Er ließ die Kranken Gebete sprechen, forderte sie auf zum Vertrauen auf Gott und Maria, die Helferin der Christen, und er spendete ihnen den Maria-Hilfsegen. Gegen Ende seines Lebens, es war in der Nacht vom 9. auf den 10. April 1885, erschien Don Bosco im Traum die Mutter Gottes in Gestalt einer Hirtin und sie zeigte ihm die zukünftige Entfaltung seiner Ordensgemeinschaft und die zukünftige Wirkungsfelder mit den Zentren in Chile, in China, in Indien, in Madagaskar und in Afrika. Da rief Don Bosco aus, wie soll das alles geschehen? Die Entfernungen sind immens, die Länder schwierig und wir Salesianer so wenige. Die Antwort Mariens lautete, beunruhige dich nicht. Dies werden deine Söhne, die Söhne deiner Söhne und deren Söhne vollbringen, wenn sie allzeit auf mich und meinen göttlichen Sohn vertrauen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das tiefste Geheimnis im Leben Don Boscos war seine innige Verbundenheit mit Gott und sein unbegrenztes Vertrauen auf Maria, die Helferin der Christen. Am 29. Dezember 1887, einen Monat vor seinem Tod, sagte er zu seinem späteren Nachfolger, dem seligen Don Rua und anderen Mitbrüdern, ich empfehle euch die eucharistische Anbetung Jesu im Tabernakel und die Verehrung Mariens, der Helferin der Christen. Da meinte Don Rua, dies könnte man als Leitgedanken für das kommende Jahr nehmen. Darauf sagte Don Bosco, dies gilt für das ganze Leben. Als Don Bosco in den frühen Morgenstunden des 31. Januar 1888 starb, waren seine letzten Worte, Mutter, Mutter Maria. In seinem geistlichen Testament lesen wir, lebt wohl, meine geliebten Söhne, lebt wohl. Ich erwarte euch alle im Himmel. Dort werden wir Gott und Maria, die Mutter und Stütze unserer Kongregation, lobpreisen. Der barmherzige Gott und seine heiligste Mutter werden uns in allen Nöten beistehen. Dies hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt, wenn wir uns Mühe gaben, für unsere armen und bedürftigen Jugendlichen da zu sein und noch mehr, wenn Gefahr für ihr Seelenheil drohte. Die heilige Jungfrau Maria wird mit Sicherheit auch in Zukunft unsere Kongregation und alle salesianischen Werke beschützen, wenn wir in Treue zu ihr stehen und nicht aufhören, ihre Verehrung zu fördern. Soweit ein kurzer Einblick in das Leben Don Boscos und seine Marienverehrung. Und wir? Dürfen wir heute genauso wie Don Bosco vor 150 Jahren auf die Hilfe der Mutter Gottes vertrauen? Wir brauchen sie dringend. Denn auch uns fehlt etwas, wie damals den Hochzeitsgästen in Kana. Wir sind in Gefahr, politisch und wirtschaftlich, gesellschaftlich und kirchlich, stehen die Zeichen der Zeit nicht günstig. Damals in Kana hat die Mutter Gottes auf einen Mangel aufmerksam gemacht. Sie haben keinen Wein mehr. Sie macht auch heute auf einen Mangel aufmerksam und sie lädt uns ein, zu tun, was er uns sagt. Tut, was er euch sagt. In Situationen der Not und des Mangels ist die Gefahr am größten, sich vom Glauben an Jesus Christus abzuwenden. Unser Gottvertrauen steht dann auf dem Prüfstand. Sich in schwierigen Lebenssituationen von Christus abzuwenden, ist eine stets lauernde Gefahr. denn da stellen sich Zweifel ein. Ist er wirklich da? Hilft er mir auch wirklich? Kann ich mich auf ihn verlassen? Tut, was er euch sagt. Dieses Wort der Mutter dürfen wir nicht überhören. Es ist in unserer Zeit zu einem Wort der Mahnung geworden und sie sagt es mit allem Nachdruck. Mitten in der Not zu tun, was Jesus sagt, ist die beste Hilfe, Zeiten der Not zu überstehen. Zeiten der Not und Zeiten des Mangels können nur in Treue zu unserem Glauben überstanden und bewältigt werden. Erst wenn wir tun, was er sagt, greift er ein und wendet unsere Not. Maria, die Mutter Jesu, wird auf der Hochzeit in Kana zum Bild der fürsorgenden und fürbittenden Kirche. Sie drängt ihren Sohn nicht in die Rolle eines Wundertäters, sondern sie stellt ihm alles anheim. Tut, was er euch sagt. In diesem Wort leuchtet auch die Größe der Mutter auf. So bleibt sie durch alle Jahrhunderte hindurch die große Helferin, die große Fürsprecherin. So bleibt sie die Mutter der Kirche, so bleibt sie die Mutter aller Menschen. Es gibt keine Not für uns Menschen, die zu groß ist, wenn die Mutter Gottes und ihr göttlicher Sohn gegenwärtig sind. Kana zeigt uns das. Wer auf Maria vertraut, wird niemals enttäuscht, hat Don Bosco immer wieder gesagt. Und er sprach aus reicher Erfahrung. Setzen auch wir unser ganzes Vertrauen auf die Mutter Gottes. Zu allen Zeiten haben sich die Menschen an sie mit dem Ruf gewandt, O Maria, hilf. Dieser Hilferuf ist auch unser Gebet in dieser Zeit, angesichts der vielfältigen Sorgen und Nöte, der Ängste und Zweifel, von denen wir heute bedrängt werden. Fürchte dich nicht, sprach der Erzengel Gabriel zu Maria, der Magd des Herrn. Dieses große Trostwort des Himmels gilt auch ihren Verehren. Sie, die die Hoffnung der ganzen Welt in ihrem Leib getragen hat, ist selber zu einem Zeichen der Hoffnung geworden. Darum vertrauen wir uns ihr jeden Tag aufs Neue an, mit dem kurzen, aber sehr wirksamen Gebet: Maria, Helferin der Christen, bitte für uns.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Heute geht es um die Verehrung der Mutter Gottes unter dem Titel Maria, Hilfe der Christen. Ein Festtag, der heute besonders bei den Salesianern gefeiert wird. Bei uns zu Gast ist Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern von Don Bosco aus Benediktbeuern. Ihnen, Pater Weber, herzlichen Dank für diese Erklärung zu diesem Fest.
Gerne, ja.
Sie haben es eben im Vortrag schon angeschnitten. Manche Menschen haben etwas Schwierigkeiten, auch wenn sie Marienverehrung hören. Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie schon immer einen Zugang zur Mutter Gottes gehabt?
Ja, ich hatte das große Glück, schon als kleines Kind sozusagen an den Marienaltar herangeführt worden zu sein. Denn wir hatten bei uns zu Hause in meiner Heimat, da hat es in den 60er Jahren und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts noch die Kirchenstühle gegeben für die einzelnen Familien, und die Familie Weber hatte da ihren Kirchenstuhl in der zweiten Reihe beim Marienaltar, und mich hat da immer das Marienbild sehr fasziniert, das da von mir war, und ich habe da eine ganz persönliche Beziehung zur Mutter Gottes aufbauen können. Ich darf sagen, dass mich die Mutter Gottes durch mein ganzes Leben hindurch immer begleitet hat bis zum heutigen Tag. Und es ist vielleicht vermessen, aber genauso wie bei Don Bosco darf ich sagen, dass ich wirklich alle Gnaden auch durch sie erhalten habe. Und zwar durch ganz einfache Gebete, wie eben den Maria-Hilfsegen. Und bis zum heutigen Tag, die größten Gnaden erhalte ich immer noch durch das Rosenkranzgebet.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Mein Name ist Bernsdorf, Herr Pater Weber, wir kennen uns.
Ja, grüß Gott.
Ich wollte erzählen, dass ich in meiner Jugendzeit, wir sind auf die Flucht gegangen, 1945, 45 im Januar. Und mein Großvater war ein sehr großer Marienverehrer. Er ist nach Schenstochau immer gegangen und hat meiner Mutter ein wunderbares Bild mitgebracht. Und meine Mutter war genauso eine große Marienverehrerin. Und wir sind unbeschadet durch den Krieg gekommen. Und unsere Verehrung ging immer weiter, das ganze Leben. Wir haben viele Maiandachten immer mitgefeiert in unseren Pfarreien. Und ich persönlich konnte auch die Hilfe der Mutter Gottes sehr oft erfahren. Ich musste einmal auch eine Entscheidung treffen. Und also mir hat sie das so geholfen, die Mutter Gottes, kann ich nur sagen, es ist alles gut ausgegangen. Und auch mit meiner Wohnung, da habe ich mich auch der Mutter Gottes anvertraut. Es hat alles wunderbar geklappt.
Also ganz praktische Hilfe.
Ja,
Dankeschön praktisch. Für Ihr Zeugnis.
Danke, Frau Bernskopf.
Ja. Danke. Wiederhören.
Wiederhören.
Wir haben eine Hörerin aus Graz, Frau Schapler, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich möchte einfach nur sagen, die Mutter Gottes ist auch die Mutter im göttlichen Willen und im vom Reich des göttlichen Willens. Und ich möchte einfach nur sagen, das Wichtigste ist einfach, dass wir uns, also dass wir tun, was er uns sagt. Also dass wir wirklich seinen Willen tun, weil wir kennen oft nicht die Zusammenhänge, aber er führt uns wirklich. Und also sie führt uns wirklich, obwohl wir oft nicht wissen, wo wir stehen, aber sie führt uns wirklich weiter.
Schön, Dankeschön.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen, denn je mehr wir Kinder sind, desto mehr kann sie uns Mutter sein. Und wir wissen oft tatsächlich auf dem Weg nicht weiter. Und wenn wir alles in die Hände der Mutter Gottes und ihres göttlichen Sohnes legen, dann sind wir wirklich am besten aufgehoben. Vielen Dank.
Danke, alles Gute nach Graz. Die nächste Hörerin ist Frau Steinwender aus Villingen im Schwarzwald. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Steinwender.
Ich möchte einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen.
Ja, gerne.
Ich bin 1978 aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil man mir meine Taufe so in Frage gestellt hat, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt zu den Baptisten gehen, ich bin dort richtiger. Und dann musste ich mich natürlich von allem trennen, was katholisch war, Heilige, Mutter Gottes. Und dann hat es Jahre gedauert und dann hat mich die Mutter Gottes aber wieder heimgeholt. Ich bin jetzt seit 81, das ist also von der Zeit her hätte es nicht lang gedauert, aber ich habe so viel hergehen, das hätte so lange gedauert, bis ich mir diese ganzen Schätze wieder an Land gezogen habe. Und heute kann ich nur dankbar sagen, sogar den Taufspruch damals habe ich in der Liturgie vom 8. Dezember wiedergefunden, das habe ich wirklich festgestellt. Und ich habe am 6. Dezember letzten Jahres die Marienweihe nach Grignan gemacht. Und das Erste, was ich danach gehört habe, ist, dass ich Brustkrebs habe und dass ich eine Chemo machen muss. Und ich habe jetzt schon die vierte Chemo hinter mir, die ich gut vertragen habe. Ich habe Radio Horeb von morgens bis abends, das mit dem Rosenkranz anfängt und mit der Komplett aufhört. Und ich könnte mir ein Leben in diesem Rhythmus von Ruhen und Arbeiten und wieder zwischendurch beten überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass die Mutter Gottes mich wirklich unter ihrem Mantel trägt, wobei ich mir immer überlegt habe, heißt es unter deinen Schutz oder unter deinem Schutz? Ich wusste nie, ob da ein N oder ein M ist. Vielleicht können Sie mir das sagen.
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir.
Aha.
Ja.
Das wollte ich einfach sagen und ich kann nur jeden ermutigen, der den Rosenkranz aus der Hand gelegt hat, dass er ihn wieder in die Hand nimmt und dass er sich an dem wieder weitertragen lässt. Meine Mutter, die ist jetzt 95. Wir können immer noch miteinander Marienlieder singen und Rosenkranz beten und ich lebe ganz tief aus dieser tiefen Spiritualität von meiner Mutter, die jetzt in ihrer Demenz einfach noch da ist. Das können wir immer noch miteinander machen und es tut so gut.
Dankeschön.
Wollte ich einfach nur sagen.
Ja, danke für Ihr Zeugnis.
Dankeschön, Frau Steinwender.
Wir haben noch eine Hörerin, die Zeit ist schon bald vorbei. Frau Petrovic aus München, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich sage nur kurz, als junges Mädchen habe ich Mutter Gottes geträumt, 18-Jährige. Und sie hat mit mir gesprochen, in einer Kapelle. So, ich habe gedacht, das ist ein Schuster. Ich wollte meine Schuhe fertig machen und komme rein. ich sehe Mutter Gottes mit so vielen Blumen rundherum und ich halte die Schuhe in meine Hand und habe gesagt, ja, am Samstag ist fertig. Und ich habe so geweint, also das war in der Früh, ich war noch nicht wach, so geweint und aufgewacht und meine Mutter hat gefragt, was war. Dann habe ich erzählt und sie führt mich durch die ganze Leben. Ich habe sehr vieles, also direkt habe ich sie jetzt vor 10 Jahren angefangen wieder zu träumen und Jesus und vieles und durch die Gebete und Rosenkranz, das ist einfach wunderschön. Also was sagen Sie dazu? Das ist, denke ich,
ein sehr schönes Zeugnis, ein glaubwürdiges Zeugnis. Vielen Dank, Frau Petrovic, ja, dass Sie uns das mitgeteilt haben.
Alles danke. Gute Ihnen. Ja, danke. Wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Danke an allen, die sich mit eingebracht haben in diese Sendung. Für alle, die gerne diese Gedanken auch noch einmal nachhören wollen, Sie können wie immer auch eine CD bestellen bei Radio Horeb. Montags bis freitags sind die Kollegen vom CD-Dienst für Sie da. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Dort können Sie das auch noch einmal sich herunterladen oder bestellen. Die Verehrung der Mutter Gottes unter dem Titel Maria Hilfe der Christen, das war unser Thema heute mit Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern. Sie haben eben im Vortrag auch den Maria-Hilfsegen erwähnt. Den wollen wir an das Ende der Sendung stellen.
Gerne, ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Maria, Helferin der Christen,
bitte für uns.
Herr, erhöre mein Gebet
und lass mein Rufen zu dir kommen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Leib und die Seele der glorreichen Jungfrau und Mutter Maria durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes zu einer würdigen Wohnung deines Sohnes bereitet. Gib, dass wir ihr Gedächtnis freudig begehen und auf ihre Fürsprache von den drohenden Übeln und vom ewigen Tod bewahrt bleiben, das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen. Danke und vergelt's Gott, Pater Weber, alles Gute Ihnen.
Vielen Dank auch Ihnen.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.